Das war die Ausgabe 79 vom Hörkombinat und wir haben fast eine Punktlandung hingelegt. Kevin, schaffen wir eine Pre-Show in 20 Sekunden?
Das schaffen wir immer.
Also, den Hühnern geht's gut?
Den Hühnern geht's gut. Sie sind hässig und spüren den Frühling, aber es geht nicht gut.
Also, das war mal eine Pre-Show, ich sag's euch. Und jetzt geht's los. Pünktlich mit dem Nerdfunk.
Herzlich willkommen zum Nerdfunk.
Der Kevin Rechsteiner und der DigiChris sind die Hype geblieben und das haben sie auch gut so gemacht. Ich würde sagen, wenn ihr anfällig seid für Viren oder Bakterien oder was auch immer, dann könnt ihr jetzt ein bisschen weg von euren Lautsprecher. Weil sonst könnte das allenfalls eine infektiöse Sendung werden. Wir haben auch ein schwieriges Thema. Manchmal frage ich mich ein bisschen, warum, DigiChris, warum tun wir uns eigentlich immer, oder ich bis in dem Fall, warum tun ich euch so schwierige Themen aufbürden?
Da gibt es ein schwieriges Zeug. Wir könnten hier mal über theoretische Physik reden oder so.
Könntest du das? Okay.
Nein, ich glaube, ich habe irgendwie eine Kante, ich habe im 5er K und ich weiß auch nicht, wahrscheinlich mehr Glück als Verstand damals an dieser Klausur. Ich wüsste nichts mehr.
Kevin, Physik, ein Thema für dich?
Uff, ich wäre raus. Ich finde es immer spannend, aber ich glaube, ich bin zu dumm.
Nein, so würde ich das nicht formulieren. Du bist vielleicht einfach anders polen. Du bist rechtsdrehend statt linksdrehend und darum kannst du keine Physik oder irgendwie so. Also,
bin ich dann einfach zu dumm?
Ja, okay, das tun wir jetzt ein anderes Mal ausdiskutieren. Heute die Serie, wo ich schon wieder ein bisschen gehadert habe mit der «Die Zukunft ist heute», heisst sie. Sie tut die Veränderungen von den letzten 25 Jahren so ein bisschen nachzeichnen. Und heute haben wir gerade eigentlich wahrscheinlich das dickste Brett vor uns, wo wir dann vielleicht auch in mehrere Scheiben verschneiden am Schluss, dass wir zu Gang kommen. Also es geht um Kommunikation. Ich fasse zusammen. Also im Jahr 2000 haben viele von uns noch tatsächlich von Hand Brief geschrieben. Sie haben vielleicht Fax verschickt. Es hat so die Nerds gegeben, die schon gewusst haben, was E-Mail war, aber das Telefon war noch wichtig. Und heute, 25 Jahre später, schreibt niemand mehr handgeschriebene Briefe. Oder Kevin, wann hast du das letzte Mal einen handgeschriebenen Brief geschrieben?
Vor etwa 3 Wochen.
Ui. Und was war der Anlass, gewesen, wenn man das fragen darf?
Ich mache das noch.
Okay.
Ich tue noch Ich mache eigentlich recht viel handgeschriebenes Zeug, wenn mir Sachen wichtig sind und ich möchte das jemandem sagen, dann ist ein handgeschriebener Brief oder ein handgeschriebener Zettel, finde ich, etwas Schönes.
Ja, genau. Und jetzt ist gerade meine ganze Ausgangslage sich zusammengekracht. DigiChris, kannst du mich retten? Tust du eine handgeschrieben, Brief, Kärtli? So.
Apropos, man hat, glaube ich, irgendwie gehört, dass, glaube Frau von der Leyen am Trump in den handgeschriebenen Brief schreibt. Also, ich sage so, ich habe das auch gesucht. Ich habe irgendwie müssen ein Trauerkärtchen schreiben und da habe ich einfach gefunden, das ist jetzt vielleicht irgendwie via E-Mail oder so nicht so gut. Und ich habe dann halt eine liebe Kollegin gefragt, guck, da ist der Text, schreibst du es, weil ich habe wirklich eine absolute Sauklaue und sie hat wirklich eine wunderschöne Handschrift, da hat sie mir halt das Dings geschrieben, also ja, ich habe es auch gesourced.
Aber genau.
Also, das mache ich jetzt wirklich auch noch bei so Frau. Eben, willst du auch nicht jeden Tag ein Trauerkärtchen schreiben?
Das stimmt.
Das finde ich nicht so schön.
Das habe ich letztens auch gemacht und ich habe es auch outsourced an meine Tochter und die hat das sehr gerne geschrieben von Hand.
Ach.
Und die hat eine schönere Schrift als du.
Ja, sie hat, das darf ich jetzt nicht sagen, aber sie hat vor allem eine schönere Schrift als meine Frau. Aber ich habe eigentlich noch eine schönere. Also gut, eben. Ein guter Aufhänger für diese Sendung ist ja auch, dass das Skype, habe ich letztens ein Mail in meiner Mailbox gehabt und Microsoft sagt, dass Skype, wo ja irgendwie so die Speerspitze auch ein bisschen von dieser Revolution von der Internetkommunikation war, 2003, haben wir dank Skype gelernt, über das Internet zu telefonieren. Das wird jetzt eingestellt. Also das heisst, wir sind wahrscheinlich jetzt da schon in der nächsten Generation oder in der übernächsten. Das heisst, die Entwicklung in diesen 25 Jahren ist so rasant und ich würde schon sagen, es ist unglaublich auch, was an so Kommunikations-Apps wir haben kommen und wieder gehen. gesehen, der Digi Chris und ich haben mal eine Sendung gemacht über das Chatten, MSN Messenger, ICQ und so Sachen. Das ist ja alles schön gewesen, aber heute sind wir ganz niemand anders. Und gehen wir doch gerade in medias res, wie beurteilen wir das? Handschrift schön, aber es ist trotzdem praktischer, wenn wir können, einfach schnell per WhatsApp, per Slack, per, ich habe gehört, dass Teams ja, genau, sei so beliebt von Microsoft.
Teams gibt es auch noch.
Ja, genau. Also, wie geht es uns damit? Finden wir das einfach toll oder sind wir auch ein bisschen überfordert? Jetzt, wer will anfangen? Digi Chris?
Mach du, Kevin, ich muss dich schnell sammeln.
Ich kann, also ganz ehrlich, mir ist heute etwas aufgefallen, was genau zu dieser Sendung passt, wo ich merke, das regt mich mega auf. Also, ich reagiere relativ schnell auf Nachrichten. Mhm. Ich bin nicht der Superschnellste, ich hocke nicht immer am Handy, aber ich sage jetzt mal, innerhalb von nützlicher Frist, was E-Mail ist, also ich reagiere schneller auf E-Mail als auf WhatsApp und auf Sprachnachrichten sowieso. Sprachnachrichten ist das Schlimmste, was es gibt. Aber ein E-Mail hast du innerhalb von 3-4 Stunden hast du eine Antwort, sage ich jetzt einmal, das ist der Schnitt. Jetzt bin ich heute aber an einem Videoprojekt gewesen. Und jetzt habe ich die Geschwindigkeit habe ich nicht einhalten. Jetzt haben mir die Leute am Morgen um 8 Uhr ein Mail gemacht. Ich habe nicht antworten. Dann fangen sie mich an zu terrorisieren und machen, hast du das Mail gesehen? Und oh, und oh. Und ich finde so, hört mal auf.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, vielleicht muss ich jetzt an mir arbeiten und einfach langsamer antworten. Mit Brief. Ja, das geht jetzt auch nicht. Aber ich habe dann gemerkt, es gibt relativ wenig die Momente, wo ich merke, die Geschwindigkeit stresst mich. Aber ich verstehe Leute, die sagen, die Geschwindigkeit stresst mich.
Mich stresst die recht häufig. Und es ist wirklich so, ich bin auch so ein Inbox-Zero-Junkie, was E-Mail angeht. Das heisst, ich vertrage es nicht, wenn in meiner Mailbox E-Mails rumliegen. Und wenn es gibt ja die Leute, die haben da gesehen am iPhone, die haben dann unten die Mail-App und die hat irgendwie 30'000 ungelesene Mails. Das würde mich umbringen. Ich finde, das ist ein Stressfaktor, der intolerabel ist. Digi Chris, bist du Inbox Zero oder bist du eher der das kann super ignorieren?
Also, ich sage so, privat versuche ich das eben. Also, klar, Anzahl gelesener Mails 0. Ja, das, wie sagen wir, ungelesene Mails 0. Aber ich sage zum Beispiel im Geschäft, unsere Gruppenmailbox aus unserem Team, da schauen wir wirklich, dass die eigentlich wirklich leer ist, weil dort tun wir wirklich mit Archiv arbeiten, also du tust halt einen Ordner, irgendein Mail in Ordner HR wegschieben, dann ist es gut. Aber ich versuche schon, dass ich Mails auch zeitnah kann beantworten, was ich jetzt auch noch angefangen habe. Bei jedem Newsletter frage ich mich, braucht es den? Ich halte mal irgendwo wo eine Bekannte irgendwo mit dem Bein, wo ich im Spital war, dann holst du einen Flörup-Strauss. Und dann kommst du von Flörup den Newsletter über. Ja, brauche ich den Newsletter? Also ich versuche jetzt so einfach die Anzahl Mails runterzubringen.
Ja. Ja, das ist schon mal eine gute Strategie. Aber man sieht schon, wir haben uns, und das ist ein bisschen mein Eindruck, den ich von dieser Sendung dann auch hatte, wo ich angefangen habe, da diese Sachen zusammenzutragen. Wir haben eigentlich alles gemacht, weil es technisch möglich ist, aber wir haben uns nie so richtig überlegt, ob es uns gut tut und wie es uns geht damit überhaupt. Oder so, gerade die rasende Beschleunigung finde ich schon ein Problem.
Finde ich ganz etwas Qualität statt Quantität. Ich meine, wir erinnern uns noch SMS. So lange vor Twitter, ein SMS war 160 Zeichen gewesen. Und auf dem ersten Telefon hast du die SMS nicht können zusammenhängen.
Ja,
du hast
genau. Also
genau müssen sagen, komme heute 18 Uhr zum Znacht, bringe irgendwie, keine Ahnung, Schokikuchen mit, bis dann. Gruß. Und ja, heute eben, im WhatsApp schreibst du wie ein Maschinengewehr.
Was ich mir aufgefallen ist, als ich mich angefangen habe mit dieser Sache beschäftigen, mit dem Thema heute, es ist einfach verblüffend, wie komplex die Kommunikationslandschaft heute so ist. Eben, es hat angefangen mit dem Skype, das war vor 20 Jahren disruptiv gewesen, wie man so schön sagt. Man hat dann gelernt, dass man viel günstiger kann über das Internet telefonieren kann, dass man nicht die teuren Tarife muss zahlen, die einem da immer abgeknöpft worden sind von den Telekom-Unternehmen. Da ist die Welt schon mal ein bisschen näher zusammengerückt, indem man einfach mit Leuten telefonieren konnte, ohne müssen auf die Zeit zu schauen, also auch aus reiner Unterhaltung, aus Vergnügen, nicht bloß um wichtige Informationen zu übermitteln, wie du es gemacht hast, wenn du 5 Stutz pro Minute in die USA gezahlt hast für so eine Verbindung. Und dann ist es eben, dann ist es eigentlich explodiert, was es heute an Varianten von digitaler Kommunikation gibt. Also man kann in Echtzeit, man kann zeitversetzt, man kann mit Text oder Ton oder Bild, audiovisuell, man kann Mischformen, dann man kann 1:1 oder 1:1, also wir können das Zweite reden, wir reden jetzt da das Dritte, aber es gibt auch die Varianten von massenmedialer Kommunikation, die sieht man bei YouTube zum Beispiel, da kann jemand jeder kann sein eigener Fernsehstar so quasi werden. Es gibt eben unterschiedliche Ziele von dieser Kommunikation. Also, wenn man jetzt ein bisschen Theorie macht, dann gibt es eben die zielgerichteten Kanäle, wie zum Beispiel eben wo WhatsApp oder vielleicht auch was weiß ich was, Slack oder so, das Teams, das schon erwähnt worden ist, wo es meistens um geschäftliche Belang geht. Aber dann gibt es die sozialen Medien, wo mehr einfach die Unterhaltung und Zerstreuung drin haben. Und so hat sich unglaublich auftun und es ist eigentlich, musst fast irgendeinen Informatikabschluss haben, dass du überhaupt nur weißt, welches Mittel das du jetzt am vernünftigsten würdest einsetzen. Das haben wir immer noch nicht so gelernt, oder Kevin? Wir brauchen halt das, was rum ist, und aber meistens würden wir vielleicht etwas eher brauchen, das nicht ganz so Tempo macht oder so.
Ich glaube, vieles ist halt auch abhängig vom Gegner.
Ja, also
vom,
genau.
Vom Gegner, vom Gegenüber. Vom Partner. Ja, genau. Der Gegner, vom Gegner. ich weiß nicht, ob du das Scherz gesagt hast, aber so, es gibt ja auch noch das Microsoft Teams. Und das Microsoft Teams ist genau etwas, wo einfach, das hat einfach jeder auf PC gehabt, also nutzt einfach jeder das Microsoft Teams. Ob es jetzt gut ist oder das Richtige oder ob es ein anderes Tool gibt, wird in dem Moment nicht mehr in Frage gestellt, weil Microsoft Teams, hey, du kannst chatten, du kannst Dateien aufladen, du kannst telefonieren, also nutzen wir einfach Microsoft Teams. Und ich glaube, das ist in der Kommunikation halt seit eigentlich der Markt aufgemacht haben von Messenger.
Ja.
Es ist SMS gekommen, dann ist WhatsApp gekommen, dann ist Signal gekommen, dann ist Threema gekommen, dann ist Telegram gekommen. Jetzt hätten wir wieder den Wunsch, einen zentralen Messenger zu haben.
Genau.
Weil genau das Problem ist, dass es einfach so viele Kanäle gibt und dann muss ich mir immer überlegen, der hat noch ein altes Nokia, der muss jetzt wieder SMS machen und der ist nicht auf WhatsApp und dafür dort. Und bei dem haben wir eine WhatsApp-Gruppe, wo 29 Leute drin sind, aber der 30. hat halt noch kein WhatsApp, genau. Den müssen wir separat. Ja. Also, das ist ein bisschen schwierig und ich glaube, man einigt sich dann einfach so auf den grössten gemeinsamen Nenner und das ist dann meistens nicht die Ideallösung, sondern einfach die, wo dann halt mehr oder weniger das macht, was man sich vorstellt.
Ja, es ist absolut organisch gewachsen, weil halt all die Unternehmen man hat das halt eben schon Skype wahrscheinlich gezeigt, das ist ein riesen Geschäft, also das ist zuerst das Skype von eBay, glaube ich, gekauft worden für sowieso Milliarden und dann hat es 2011 hat's dann Microsoft gekauft für nochmal doppelt so viele Milliarden, also es ist halt auch immer so die Tech-Konzerne haben da wollen die Felder besetzen und das gehört ja auch ein bisschen zu dieser Sendung. Ich gehe da mal zurück und gehe schauen, wie eigentlich die Science-Fiction-Autoren sich die Zukunft vorgestellt haben. Und das Interessante ist ja wirklich, dass vieles von dem, was wir heute brauchen, tatsächlich da ist als Idee, zum Beispiel die Videotelefonie, die geht recht weit zurück. Ich glaube, die bekannteste Geschichte, die es gibt schon ältere Ideen, die in diese Richtung gegangen sind, aber die bekannteste Geschichte ist von dem Hugo Gernsback. Das Buch heisst Ralf 12 4C 41 plus. Ist nicht so ein locker-flockiger Titel.
Ja, super.
Das ist 1911 rausgekommen, also das hat schon seinen, jetzt müssen wir können rechnen, seinen 114. Geburtstag, das Buch. Dort ist die Videotelefonie drin vorgekommen. Der Fritz Lang hat in Metropolis 1927 auch Videotelefonie, also das war etwas gewesen, was die Leute fasziniert hat. Es ist, das Fernsehen ist ja auch schon aufgekommen hier, und dann hat man eigentlich gefunden, ja, wieso das nicht verbinden, die Technologien beim H.G. Wells hat es so drahtlose Kommunikation gegeben über irgendwelche leicht magischen Kommunikationsgeräte und so. Es hat also die globalen Netzwerke gegeben. Murray Leinster, A Logic Named Joe, tönt gut, ich habe es noch nie gelesen. 1946 ist es rausgekommen. Dort ist, und das hat mir jetzt der ChatGPT behauptet, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber prüft es nach. Und schreiben mir das. Dort hat es eigentlich so Computer mit einer Wissensdatenbank gegeben, die so vernetzt war. Also die Versatzstückchen sind alle irgendwie da gewesen, aber wie komplex das würde werden, das hat niemand vorausgesehen, oder DigiChris? Wann hast du gemerkt, Mann, jetzt wird es wirklich anstrengend mit dem Internet?
Ja, du kannst wahrscheinlich sagen, mit dem Messenger, also ja, Logo, mit WhatsApp erreichst du viel, aber ich glaube, als ich das erste Mal mit dem konfrontiert worden bin, eine Kollegin so, ja, du, mein Freund will kein WhatsApp, auf keinen Fall, aber ich will, ja, was gibt es da? Habe ich gesagt, eben im Shot Freema, und für mich ist jetzt halt, ja, WhatsApp, man kann über den Herrn Zuckerberg sagen, was man will, aber es ist halt einfach für mich auch, eben, wir alle haben einen IT-Background. Ich bin einfach, es ist einfach das Einfachste, wenn jetzt halt jemand einfach sagt, nein, das mache ich nicht, und mein kleines Kind auf dem Boden geht täubeln, dann ich so, ja, dann benutze ich halt Freema. Ist übrigens ein Schweizer Produkt, das habe ich, glaube dort war Freema relativ neu gewesen.
Ja, also wir brauchen die auch Freema, genau, aus dem Grund, weil wir nicht wollen, dass der Herr Zuckerberg weiss, wenn wir wieder in unserer Sendung über ihn schnöden. Also, ja, genau. Und eben, also, ich glaube, wir haben uns riesenmässig überfordert mit all diesen Kommunikationsmitteln. Ich erinnere an YouTube, das hat man auch so belächelt, aber heute ist das eine riesen Plattform, die eigentlich dominiert. Und wir haben dann im Zug von dem ja auch all die popkulturelle Sachen müssen lernen, wie was ist ein Shitstorm und was ist ein Influencer und was ist ein Meme, das viral geht und so.
Aber eben schnell, Influencer, wenn man jetzt denkt, ich glaube, eines der ersten YouTube-Videos ist, glaube ich, irgendein Affe, der im Zoo halt dir mit tanzt hat, irgend sowas. Und eben, wenn du denkst, es gibt Leute heute, die vom YouTube leben können und also sehr gut leben, also wie irgendwie wahrscheinlich ein Schweizer Konzernchef verdient. Das finde ich jetzt auch noch relativ deftig, weil eben, ich habe gesehen, du hast das Wort Influencer ein paar Mal gebraucht.
Es tut mir leid, ich entschuldige mich dafür.
Es ist etwas, wenn man jetzt denkt, wo das YouTube aufgekommen ist, wenn man denkt, hey, da macht mal ein Video, sitzt irgendwie halt einfach teilweise vor einer Kamera, oder zum Beispiel, glaubt iJustine, ja, this is my new Apple Watch, lalalala, und hat dann halt irgendwie 2 Millionen Views, und wahrscheinlich, ja, mehr als wahrscheinlich so ein Bauarbeiter in 3 Monaten verdient.
Ja, das, ein Video. Das ist, ich finde das wirklich verblüffend. Ich habe ja, ich habe nie wirklich eine YouTube-Karriere angestrebt, aber ich habe, der Kevin kann da vielleicht dann noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie es ist, wenn man ein Star auf YouTube ist. Ich glaube, unser Problem, Kevin, dass wir nie jetzt so richtig zu der ersten Gilde vorgestoßen sind, ist, dass wir immer viel zu perfektionistisch gewesen sind. Also du, deine Videos auch wunderschön mit so Drohnenflügen und Schnitt und alles. Und wenn ich der YouTuber aus meinem Bekanntenkreis fragen, der sagt, er mache das nie so. Er macht ein Take für seine Videos. Wenn er sich in den ersten 30 Sekunden nicht verspricht, dann nimmt er das Video auf und schnipselt hinten und vorne ein bisschen etwas weg und dann wird es so veröffentlicht, wie es halt zu dieser Kamera rausgekommen ist. Und das ist schon eigentlich, ist das jetzt besser? Ist es echter oder authentischer? Oder könnte man sich nicht schon auch ein bisschen mehr Mühe geben, Kevin?
Ich weiss es halt nicht. Ich glaube, bei mir hat vieles hat nicht, also eben Bekanntheit und so, hat nicht funktioniert, weil ich wollte mein Zeug machen und mir sind Zuschauer eigentlich egal und der geht halt wie nicht. Und viele Leute haben die folgen dir dann halt, weil ich auf Instagram Hühner poste und nachher hat es Hühner und nachher kommen Auto und nachher kommen Menschen und dann kommt das Kino und das ist wie nicht so gut, weil die Leute wollen immer so ein bisschen das Gleiche haben. Und sie folgen ja dir dann. Also, das habe ich gemerkt, der grösste Wachstum habe ich gehabt, als ich meine Tiny House Sachen gemacht habe, weil die Leute wollten Tiny House schauen. Und dann ist das so ein bisschen verflossen, weil halt alles andere auch noch reingekommen ist und dann du kommst gar nicht mehr mit, was passiert. Und das überfordert die Leute dann ein bisschen.
Aber dort muss man sagen, bei den Tiny Houses hast du eigentlich ein bisschen eine Chance vergeben. Dort hättest du können den Tiny House Influencer werden können. Von der Schweiz.
Voll, also das könnte ich könnte das immer noch. Du könntest das Tiny House komplett zerlegen. Dann könnte ich, jetzt mache ich ein Feuer, weil jetzt ist es etwas kalt und jetzt tun wir noch zusammen etwas kochen und jetzt habe ich noch mein Gärtli, schaut da, Pflanzen und ich bin Selbstversorger und jetzt kann ich noch über das Wasser reden und über Strom und dann könnte ich das Gleiche zwei Minuten wieder erzählen. Mir wäre einfach extrem langweilig.
Ja, genau. Ich finde, mir ist es auch meine Ansprüche sind vielleicht auch zu hoch, dass man muss, wenn man schon das Internet dazu braucht, um die Aufmerksamkeit der Leute so auf sich zu ziehen, muss man dann doch auch ein bisschen etwas bieten. DigiChris, du jemals Karriere als ein Shipfluencer?
Also ich... Oder gibt es das?
Das gibt es doch.
Gibt es, also... Wir haben mal den Matthias Mohr,
ja, ich erinnere mich.
Es gibt einen Franz Neumeier und also die kommen dann wenigstens gratis auf die Schiffe und da erwarten wir halt, dass das Schiff zeigt und anscheinend dürfen wir einmal sagen, ja, finde ich jetzt nicht schön, so das gibt es. Selbst im deutschsprachigen Raum, der Mohr hat glaube ich ziemlich viele Abonnenten, also, ich glaube, er lebt davon. Er macht es nicht, es gibt halt noch Shipfluencer, die noch ein Reisebüro haben, das gibt es auch, aber da kann man schon davon leben. Aber da musst du wahrscheinlich wirklich einiges machen und eben, das hat er uns einmal gesagt, so, eben so ein Schiff tatsächlich in einem Rundgang aufnehmen, das ist dann auch viel Arbeit. Also, ja, da musst du halt anstatt am Pooldeck sitzen, eben, machst du mal das Konzept, so ein Video schneiden, zweistündiges, die machen dann nicht nur einen Take.
Ja.
Das ist, eben, das wissen wir alle, das ist Knochenarbeit.
Um langsam uns zu überlegen, wo das eigentlich anführt. Mein Eindruck ist einfach, wir haben so viele Kommunikationsmittel wie noch nie. Also erinnert euch, wann ist Briefpost aufgekommen? Wir mussten eine Woche warten, bis die Antwort gekommen ist. Wir haben so viele Kommunikationsmittel wie noch nie, aber wir verstehen uns so wenig wie noch nie. Oder ist das kulturpessimistisch? Ist das jetzt einfach der alte Mann, der über die Welt lästert, wenn er sagt, es hat eigentlich im Schnitt nicht so viel gebracht, was er so, ich sage jetzt ein grosses Wort, Völkerverständigung angeht. Kevin, was meinst du? Du bist doch sonst auch gerne so ein bisschen für so Sachen zu haben, Kulturpessimismus.
Ich glaube im Fall nicht. Ich glaube, also ich gebe ja noch eine KV-Schule und das sind 16, 17, 18-jährige Menschen. Und dort zeigt man ja, die können nicht mehr miteinander kommunizieren, weil nur noch Emoji und all diese Sachen. Und was ich aber feststelle, was sich verändert hat, ist, sie sind viel feinfühliger geworden, sie nehmen viel schneller etwas wahr, sie können es aber fast nicht aushalten. Ja. Sie sind sich die direkten Gefühle, die du in einem Gespräch hast, wo du etwas musst aushalten, wo du etwas musst ausdiskutieren und anstehen, das sind sich nicht gewöhnt. Also sie sind in dem eigentlich viel unsicherer geworden, obwohl es eigentlich ein Raum, wo eine Stimmung drin ist, mega gut können lesen. Aber sie sind nicht wohl in dem. Und ich merke manchmal, wenn sie mir schreiben, auf WhatsApp oder im Teams, und sie stellen mir eine Frage, und ich gebe nicht gerade Antwort. Also, auch, ich sage jetzt nicht, bis wann müssen wir die Aufgaben abgeben, sondern eine persönliche Frage, wo ein bisschen weitergeht, sie müssen etwas wissen, oder sie haben irgendein Problem. Dann, sie stellen mir die Frage, und sie sehen, ich habe es gesehen. Und dann kommt nach 10 Minuten kommt ein Fragezeichen. Mhm. Im Sinn von, wieso hast du noch nicht geantwortet? Du hast es ja gesehen. Also das Aushalten, ich habe jetzt etwas gefragt, ich möchte jetzt etwas haben und das haben sie Mühe.
Ist jetzt das zu laien psychologisch, wenn ich sage, das hat vielleicht genau damit zu tun, dass irgendwie Grenzen zwischen privat und öffentlich völlig verwischt worden sind?
Dass man Nein, das glaube ich, das ist das.
Ja, interessante Erkenntnis. DigiChris, ich habe auch noch eine für dich. Ich habe bei der Vorbereitung auf die Sendung von dieser Dunbar-Zahl gelesen. Und die Dunbar-Zahl besagt, das ist ein Psychologe, Robin Dunbar, hat die entwickelt und gesagt, wir Menschen wir haben so eine eingebaute kognitive Grenze an der Zahl von Leuten, mit denen wir eigentlich soziale Beziehungen unterhalten können. Also 5 enge Freunde und 150 so Relationships, also 150 Beziehungen sind gut. Aber wenn es darüber ausgeht, überfordern wir uns damit. Und das wäre, könnte man genau auf die sozialen Medien auslegen, dass die eigentlich uns genau wegen dieser inneren Beschränkung, dieser Limite, die wir eingebaut haben, ständig überfordert. Was haltest du von dieser Theorie?
Ja, hat man es eben, auf Facebook hast du 300 Freunde, aber was ist ein Freund? Der eine von denen hast du wahrscheinlich noch nie gesehen und der eine ist dein bester Freund. Wenn du halt wirklich mal das Problem hast, Leute am eins am Morgen, hey, ich muss jetzt mit dir reden, es ist das und das passiert. Aber dort ist eben Friend. Und ich habe im Geschäft mal eine Diskussion gehabt, eben, das ist meine Freundin, aber ist jetzt eine Freundin, wo ich vielleicht zweisam wird, oder ist einfach eine Freundin, eine Kollegin. Und das Lustige ist, im Englischen hast du ja Friend und Girlfriend. Also einfach, also was, das ist wirklich jetzt gerade die Woche mal aufgekommen. Aber ich meine, also, ich habe immer 300 Freunde auf Facebook, da hast du Leute, die jetzt nicht einmal so prominent sind, die 3700 Freunde haben. Und wahrscheinlich, würde die überhaupt jeder von denen im Real Life erkennen?
Ja, das ich garantiert nicht, da bin ich schon sicher. Brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um uns mit diesen neuen Möglichkeiten anfreunden, Kevin? Werden wir da besser drin, mit diesen Kommunikationsmitteln umzugehen, indem wir vielleicht auch jeder von uns lernt, dass man ein E-Mail auch mal wirklich liegen lassen kann, ohne dass es etwas bedeutet?
Ich glaube, es braucht eine nächste Generation, die wieder anders mit dem wird umgehen. Und wo ich jetzt halt auch gesehen, dass ich glaube, die Zwischengeneration bei den Cookie-Banner hat immer alle akzeptieren gedruckt. Ja. Und meine Schüler drucken kategorisch einfach mal alle ablehnen.
Das finde ich
das
super.
Das ist bei denen einfach drin. Ja, das haben die voll drin. Und ich glaube, es braucht wie für jedes Problem wieder eine neue Generation, die wieder anders mit dem umgeht. Wo man wieder herausfindet, okay, wie möchten wir jetzt funktionieren? Und wahrscheinlich braucht es dann auch da eine neue Generation, die dann vielleicht wieder anders mit der Sache schafft und nur noch mit Emojis schreibt oder gar nicht mehr mit Emojis schreibt und wieder keine Ahnung.
Kalligrafie.
Schöne Sätze formuliert. Ja, genau.
Vielleicht. Ich habe auch noch ein bisschen geschaut, was das angeht. Ich habe also in der NZZ 2018 einen Artikel gefunden, im Tagi 2024 und in der Bilanz 2023, wo jedes Mal ist die Rückkehr von der Handschrift verkündet worden. Also es besteht Hoffnung, DigiChris. Du musst vielleicht doch auch mal noch deine Handschrift, dass sie noch ein bisschen schöner wird. Und also, wenn ihr ein Feedback habt auf diese Sendung, gerne auf nerdfunk@stadtfilter.ch. Entweder, nein, das geht fast nur digital, aber handgeschrieben. Turnerstrasse 1 in 8400 Winterthur könnt ihr uns. Also, und ich habe
wir haben schon lange nichts mehr bekommen.
Das stimmt, ich habe letztens beim Tagi einen richtigen Brief bekommen und ich habe das gepostet auf Facebook und es hat einen riesen Aufruhr gegeben. Also, wir sehen, wir sind nicht die Einzigen, die da, uns über die Entwicklung Gedanken machen. Aber das war es mal gewesen und wir müssen schauen, dass wir die Sendung ein bisschen weniger aufwendig werden. Die Zukunft ist jetzt. Also, aber bis dann, eine gute Zeit.
Macht's gut, ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Schaltet sie auch zum nächsten Mal wieder ein, wenn es heisst.